ein bisschen was darüber erzählen. Über ein Thema, was mir schon lange am Herzen liegt, was mir immer am Herzen liegt, wo ich auch das letzte Mal schon ein bisschen was gesprochen habe, ist Gebet und Anbetung. Und da ist mir eingefallen, ist mir eben nur, als wir jetzt auch im Vorfeld da waren, habe ich noch einen Gedanken gekriegt, als wir über diesen Raum gesprochen haben, da fiel mir wieder ein, dass ich mal diesen Raum bezeichnet habe als den Raum der Begegnung. Und weil wir auch als Ziel haben, hier Leute zu empfangen, Leute zu betreuen, die den als Ort sehen, wo wir sich wirklich Menschen begegnen können und zu Gott finden können und Gott treffen können. Und und darum handelt sich auch im Grunde das, was ich jetzt euch noch sagen will. Und zwar hat es diesen Raum der Begegnung schon mal gegeben. Es ist nicht der erste Raum der Begegnung. Damals hieß er Stiftshütte oder Zelt der Begegnung. Und jetzt fragt euch, was hat das Zelt der Begegnung mit Anbetung und mit dem, was mir auf dem Herzen liegt, zu tun. Denn da muss man sagen, Gott hat in 2. Mose 24,8 hat er gesagt, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Ja, in 2. Mose 29, 44 bis 46 sagt, heißt es, wenn ihr mir einen Ort der Begegnung baut und Priester weiht, werde ich kommen und gegenwärtig sein und ich werde euer Gott sein.
Amen.
Das ist das, was er, dass er seine Aussage, dass er gesagt hat. Das heißt, wenn wir einen Raum haben, wo der Begegnung und einen Raum haben, wo wir sind, dann kommt er, dann ist er hier. Und ich finde das einfach klasse, finde ich das. Und Gott möchte, und das ist das, was er damals schon gesagt hat, was er immer sagt, er möchte mit uns Gemeinschaft haben, er möchte mit uns zusammen sein. Das ist sein größtes Ziel und sein größtes Bedürfnis und seine größte Freude ist das, wenn er mit uns zusammen ist. Ja, und wie gesagt, das gilt damals wie auch heute. Das ist nicht nur, dass das auf das Schiff zutrifft, so zutrifft alles, sondern das trifft auch heute noch genauso zu. Die Worte sind heute noch genauso wahr, sind die. Ne? Aber wie gesagt, wie komme ich jetzt darauf, dass die Stiftshütte der Ort der Anbetung ist und das, was die Stiftshütte mit Anbetung zu tun hat? Dazu müssen wir sich erstmal, würde ich mal sagen, in den Erinnerung rufen, wie die Stiftshütte aussah. Wir haben vorne den Eingang, den schönen Eingang, da kamen wir rein, kommen wir rein in den Vorhof. Im Vorhof, da haben wir den Räucheraltar, das Waschbecken, dann kommt das Heiligtum, ne, wo wir den Tisch mit den Schaubroten haben, wo wir den goldenen Leuchter haben und wo wir den Räucheraltar haben. Und dann kommt versteckt für die damaligen, versteckt hinter einem Vorhang das Allerheiligste, da wo die Bundeslade stand. Und die den früher den Israeliten nicht zugänglich war. Und wenn dann nur ein Priester unter sehr, sehr großen Gefahren. Ne, das ist also die Stiftshütte. So, und das heißt, was hat das jetzt mit Anbetung zu tun? Fangen wir mal vorne wieder an, gehen wir zurück an den Eingang. Da haben wir den Eingang. Und da heißt es so schön im Psalm 104, kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen. Er lädt uns ein. Er sagt, komm zu mir, komm mit Lobgesang. Und Lobgesang ist der Eintritt in die Anbetung. Ist der Eintritt, damit fange ich die Anbetung an, wenn ich ihn erstmal lobe und preise und Lobgesang mache. Ne? Und in Johannes 10,9 heißt es, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Jesus hat das gesagt. Und nur durch Jesus, das ist so wichtig, dass wir das wissen, dass wir das erkennen, dass wir nicht einfach da reingehen können, dass nicht nur sagt, weil der Lobgesang alleine der Schlüssel ist. Ein Lied singen kann jeder. Aber ich muss das Lied singen, ich muss das Lied zu Jesus singen, ich muss Jesus angenommen haben, ich muss verbunden sein mit Jesus, denn durch ihn, nur durch Jesus, komme ich mit Lobgesang in den Vorhof rein.
Amen.
Das ist der Schlüssel dazu. Wer nur durch Jesus kommen will, in den Vorhof rein. Ja, jetzt sind wir im Vorhof. Jetzt sage ich mal dann schön den Brandopferaltar und ein Waschbecken. Ich sage jetzt mal wirklich salopp Waschbecken, weil es ja im Grunde ja auch dafür benutzt wurde. Aber gehen wir mal zurück zu dem Brandopferaltar, der ja zuerst kam. Und ich finde, der auch für Anbetung hat er einen wichtigen Faktor, hat er. Weil das ist ja der Ort gewesen, es ist ein Altar gewesen, der aus Erz war. Ne, er war aus Akazienholz gewandt, mit Erz überzogen war er. Ne, war im Grunde ungefähr 1,50 bis 1,80 hoch, so heißt es in der Bibel. Ne, und es gab genau Regeln, wie der gebaut werden soll. Also Gott hat denen genau gesagt, wie der auszusehen hat, was da dran sein sollte. An jeden allen vier Ecken waren die Hörner, wo das dran gebunden wurde. Ne, und alles hat auch seinen Sinn. Aber ja, und was wurde da damals gemacht? Da wurden die ganzen Opfer dargebracht. Da wurden die Tiere, die sie zur Vergebung der Sünde brachten, wurden geopfert, verbrannt und es wurde geopfert. Und es ist so, dass man also in den Vorhof nur reinkommt und nicht weiterkommt, wenn man dieses Opfer bringt. Man muss, wenn man auch in der Anbetung und wenn man weiterkommen will, muss man ein Opfer bringen. Es muss ein Opfer geben, ein Blutopfer sogar. Denn sonst kommen wir an der Stelle nicht weiter. Jetzt sind wir aber bei der heutigen Zeit. Wir fangen jetzt nicht an, jetzt Blutopfer hier noch zu machen. Aber wenn sich jetzt alle, die hier sind, weiß ich genau, werden sagen, ja, das Blutopfer ist doch da gewesen. Jesus hat sich für uns am Kreuz geopfert. Jesus hat das Blutsopfer für uns gebracht. Und da bin ich ihm auch sehr dankbar für. Und jetzt könnte man sagen, ja, das Opfer ist gebracht, jetzt kann ich weitergehen. So leicht macht er uns das auch nicht. So leicht macht er uns das nicht. Das heißt, Jesus hat zwar das Blutopfer gebracht, aber wir müssen uns auch opfern. Wir müssen wir müssen unseren Stolz, den wir haben, den müssen wir jeden Tag bekämpfen und töten müssen wir den. Alles, was uns von ihm abbringt, all diese ganzen Sachen, die müssen wir nehmen. Es sind so viele Sachen in unserem Leben, die Gedanken alle, die Unrein, wir müssen die nehmen und töten, wir müssen die opfern. Denn das ist unser Opfer, was wir bringen müssen. Wir müssen uns unterordnen. Wir müssen uns Jesus oder Gott unterordnen. Das ist unser Opfer, was wir jeden Tag bringen müssen. Und wenn wir dieses Unterordnen, dieses Opfer nicht bringen, kommen wir auch da nicht weiter. Ja, und das müssen wir auch in der Anbetung. Wir müssen auch in der Anbetung, ich habe das in der anderen schon mal gesagt, dass also diese Unterordnung auch in der Anbetung und im Gebet auch unheimlich wichtig ist. Denn sonst haben wir kein effektives Gebet. Ja, dann kommt das nächste, das Waschbecken. Ja, was ist zum Waschbecken? Was ist das Waschbecken? Was ist das Waschbecken in der Anbetung? Das Waschbecken, weil damals ist es gebaut worden, man muss sich das in Erinnerung rufen, ist gesagt worden, das soll aus den Spiegeln der Frauen gemacht werden. Das heißt, da wurden die ganzen Spiegel der Frauen eingesammelt. Das wurde ein seltenes Spiegel, was die damals hatten, sind nicht Spiegel, die wir haben. Die haben keine Glasspiegelfläche, die hatten also blank poliertes Metall hatten die als Spiegel. Und das ganze Metall wurde eingegossen und da wurde dann das Becken rausgebaut. Ne, und das Becken war schön, war groß, hatte auch eine glatte Oberfläche. Und in dem Becken ist es so gewesen, dass die Priester, die ins Heiligste wollten, mussten sich waschen, mussten Hände und Füße waschen. Sonst kamen sie nicht ins Heiligste, sonst war da nichts zu machen. Ne? Und so ein Waschbecken, so ein Spiegelwaschbecken, so eine glatte Oberfläche hat auch noch einen anderen Effekt. Hat auch noch den Effekt, dass ich mich da wasche. Ich sehe auch, auf der ganzen Spiegel, Wasseroberfläche ist wie ein Spiegel, ist das. Man sieht ganz genau, wenn ich mich da drüber lehne, dann sehe ich mich das. Das ist also nicht nur ein Waschbecken, es ist im Grunde auch ein Spiegel, ist das. Ne? Und das müssen wir auch machen. Wir müssen uns da auch jeden Tag, sage ich mal, einmal zum einen uns selber den Spiegel vorhalten. Wie sehen wir aus? Wie sind wir? Und wir müssen uns waschen. Das hört sich jetzt blöd an. Aber warum sollten wir uns waschen? Ich dusche mich jeden Morgen.
Ja,
nein.
Ja,
ne? Nein. Aber was passiert, wenn ich rausgehe in die Welt? Da ist der Dreck und Schmutz der Welt, die ganzen Lügen, die ganzen Dachen, die, wenn wir da reingehen, das bleibt an uns haften. Dann können wir uns noch so gegen wehren, wie wir wollen. Das bleibt an uns. Wir nehmen da irgendwas, bleibt immer hängen und wir nehmen immer wieder was mit. Und wenn wir uns nicht zwischendurch reingehen, geistlich reingehen, bleibt das, wird das immer mehr, immer mehr. Und dann können wir uns ja nicht mehr, dann werden wir so. Dann sind wir schmutzig, dreckig, dann sind wir so, genauso wie die Welt um uns. Und deswegen müssen wir uns regelmäßig waschen, müssen wir uns da auch geistig waschen. Deswegen müssen wir uns da, müssen wir uns den Spiegel vorhalten und uns erkennen, was ist an uns nicht sauber, wo haben wir Makel. Und dann müssen wir uns da von befreien, dann müssen wir das ablegen, denn wir müssen rein sein. Denn sonst kommen wir nicht ins Heiligtum hinein. Nicht wer rein ist, kommt da nicht rein. Ne? Und so heißt es auch in Epheser 5, 25 bis 7, ihr Männer liebt eure Frauen gleich, wie auch Christus die Gemeinden geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. So, das wäre jetzt das nächste gewesen. Wie reinige ich mich? Indem ich sein Wort lese, sein Wort halte. Nur durch das Wort werden wir gereinigt.
So, eine Gerade mache
ich. Welche Bibelstelle war das nicht?
Das war Epheser 5, 25 bis 27. Dann geht es noch weiter. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich ist, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches haben, sondern dass sie heilig und tadellos seien. Ja. Oder, das heißt hier in 2. Korinther 3, 18, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht in die Heiligkeit des Herrn. Sie sehen sie wie in einen Spiegel, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn und sie ist das Werk seines Geistes. Das heißt also, dass wir das Wort reinigen, nehmen wir das Spiegelbild von Jesus mit an. Das kommt an der Schriftstelle, finden wir das auch noch mal wieder bei der Stiftshütte. Dass wir da also immer ähnlicher Gott werden, dass wir da immer ähnlicher seinem Spiegelbild werden. Ne? So, wenn wir jetzt gereinigt sind, wenn wir uns wirklich gereinigt haben, dann können wir weitergehen. Dann können wir in das Heiligtum gehen. Das Heiligtum, wo wir den Schaubrottisch haben, den goldenen Leuchter und den Räucheraltar. Fangen wir mal mit dem Schaubrottisch an. Als ich das erste Mal so in der Stiftshütte gehört habe, habe ich gesagt, das ist ein Schaubrottisch, in welche Klasse. Wofür brauchen wir den denn? Ja, es ist ein Tisch, der 50 cm lang ist, mal 1 Meter, ungefähr 60 cm hoch. Ne? Und da liegen drauf, goldene Teller stehen da drauf. Und da liegen 12 Laibe Brot drauf. Ne? Die Laibe Brot sind durchlöchert und die stellen Jesus dar, der für uns geopfert worden ist, der gekreuzigt worden ist, und 12 Laibe Brote, ja, die 12 Stämme Judas und seine 12 Apostel. Deswegen 12. Aber kommen wir zu dem Tisch zurück. Warum ein Tisch so klein? Kann sich keiner dran setzen. Wenn ich hier so einen kleinen Tisch hinstelle, heute lachen mich alle aus. Muss man das auch wieder anders sehen, weil damals haben die nicht auf Stühlen gesessen. Da haben die sich Kissen hingeschmissen, auf die Kissen gesetzt und dann war der Tisch schon in der passenden Höhe. Heute würden wir uns einen richtigen Tisch, machen wir gleich auch, stellen wir uns den Tisch noch in die Mitte, setzen uns mit Stühlen drumherum. Und was passiert dann? Wir schauen uns an. Wir sehen uns an, wir sind im Angesicht des Anderen. Und hier sind wir im Angesicht Gottes. So, jetzt sind wir im Angesicht Gottes und schauen ihm tief in die Augen. Und so tief, dass wir uns verlieren. Dass es nichts anderes mehr gibt als ihn. Deswegen ein Tisch. Ne, damit wir von Angesicht zu Angesicht Gott gegenüber treten können, damit wir sich in seinen Augen verlieren können, solange bis wirklich nichts mehr wichtig ist, außer nur er. Und dann haben wir da noch einen goldenen Leuchter stehen. Und der war diesmal jetzt wirklich komplett aus Gold. Nicht aus, so wie die anderen Utensilien da alle, wo erst Akazienrollen als Grund ist und die dann überzogen waren und wieder mit einer Goldüberschicht, mit Erz oder mit anderen Schichten überzogen waren. Ne? Der war komplett aus Gold. Und ich habe dann mal da ein bisschen recherchiert und mal geguckt und habe dann auch gelesen, das glaube ich auch, dass all diese Utensilien, die da in der Stiftshütte sind, sie sollen Gott verkörpern, Jesus verkörpern. Sie sollen Jesus darstellen. Ne? Weil Jesus ja im Grunde Mensch ist, aber trotzdem nach außen göttlich ist. Deswegen diese zwei Materialien. Aber der Leuchter, der ist nicht aus zwei Materialien, der ist aus purem Gold. Klar, Jesus. Aber im Grunde finde ich, dass er nicht unbedingt Jesus repräsentiert. Ne? Ich finde, dass der Leuchter da mehr den Heiligen Geist repräsentiert. Der Heilige Geist, der ist rein, der ist klar, der ist nicht vermischt. Der Heilige Geist, der ist ein Material, ist das, der ist da, der durchzieht die Gemeinden, der ist da durch, geht da durch. Und ist da, ja, es ist im Grunde eine durchgehende Geschichte, ist das bei dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, ja, der führt uns da durch. Er ist da, er ist eine Leuchte für uns. Er ist Wegweiser. Ne? Und auch der Leuchter selber, viele sagen Kerzenleuchter, Kerzenhalter ist das. Aber es ist kein Kerzenhalter, weil es war nie eine Kerze drin und es ist auch nie für Kerze vorgesehen. Weil Kerze, wenn man die da reinmacht, steckt man an, brennt runter, ist zu Ende. Nein, der ist Leuchter, der ist da heute Öl reingemacht. Und Öl ist ja auch in der Bibel, ist ja auch, wird ja auch immer, da symbolisiert ja auch mal den Heiligen Geist. Ne? So, und der brennt ewig. Der wird immer nachgefüllt, das Feuer ist nie ausgegangen. Ne? Und deswegen stellt dieser Leuchter den Heiligen Geist dar, der uns ja die ganze Zeit begleitet, der uns ein Licht ist, der zu uns spricht und immer allgegenwärtig ist. Ne?
Ne?
Ja, und dann haben wir noch den Räucheraltar.
Oh, hallo, Herr.
Eine viereckige Kiste, ich würde das ganz einfach salopp sagen. Es hat alles, ich weiß, dass jedes Teil der, das ist jetzt alles ein bisschen salopp gesagt, jedes Teil der Stiftshütte hat eine sehr, sehr hohe Bedeutung und musste genau nach den Regeln von Gott hergestellt werden. Aber ich sage das ja jetzt mal ein bisschen salopp, und, weil die Stiftshütte mehrere Bedeutung hat. Und das jetzt dieses, mit der Anbetung zusammenzubringen, ist jetzt ein Teil der Stiftshütte, was die Stiftshütte darstellt. Und deswegen sage ich das jetzt mal so salopp. Der war ähnlich dem Opferaltar, auch mit vier Hörnern an der Seite. Hatte Ringe, dass er getragen werden konnte. Ne? Und an dem wurde spezielles Räucherwerk von den Priestern morgens und abends dargebracht. Ne? Und das immer. Ne? Und den Räucheraltar finden wir auch, also die Situation, dass da was dargebracht ist, finden wir später nochmal wieder, wenn wir uns dann daran erinnern, wie in Lukas 1, 8 bis 17, wie der Erzengel Gabriel zu dem Vater von Johannes dem Täufer gekommen ist und an dem Ort genau zu ihm gesprochen hat, als er seinen Räucherdienst verbringen sollte, hat er zu ihm gesprochen und ihm gesagt, dass er sein Sohn ein Prophet sein wird. Es war genau diese Stelle, war das. Ne? Und deswegen soll, sag ich mal, das Räucherwerk. Und das Räucherwerk, was da drauf ist, war ja auch ein ganz spezielles Räucherwerk. Das war speziell in der Heilig war das. Das war ja nicht irgendein Räucherwerk, was irgendwas, was da verbrannt wurde. Das ist ja genau nach bestimmten Utensilien und Sachen, die da verbrannt wurden. Und ja, was ist das? Das ist so gut, das Gebet, ich sage mal, das ist das Gebet. Ne? Das ist das Gebet, was wir sprechen, was der Mensch spricht und dann hochsteigt. Das ist anders zu sagen. Was ist Räucherwerk in seiner ursprünglichen Form? Ursprünglich. Das ist Dreck. Stinkender Dreck einfach. Und erst wenn wir den anzünden, wenn wir das Räucherwerk anzünden, dann entwickelt es seine eigentliche Form. Dann kommt der Rauch zutage. Und dieser Rauch steigt auf. Und deswegen ist es das, dass da finden wir dann wieder, dass unser Gebet, wenn wir das haben, wenn das Gebet kein Feuer hat, dann steigt es nicht auf. Unser Gebet muss von Herzen kommen. Unser Gebet darf nicht einfach hingeplappert sein. Es muss von Herzen kommen. Denn sonst steigt das Gebet nicht wieder Rauch auf zu Gott. Und es steigt, kann sich nicht mit Gott verbinden. Und es kann nicht zu ihm durchdringen. Und wie will er seine Gebete, unsere Gebete beantworten, wenn sie ihn gar nicht erreichen? Wenn sie hier auf der Höhe hängen bleiben und gar nicht weiterkommen? Ne? Und deswegen heißt es auch im Psalm 141,2, lasst mein Gebet wie Räucherwerk gelten, das vor dir das aufheben, gelten vor dir das aufheben, meine Hände wie ein Abendopfer. Wie gesagt, hier heißt es, dass das Räucherwerk wie ein Gebet ist, das dann aufsteigt, wie ein Opfer aufsteigt. Feuer brennt und das ist auch Herr, wir können auch gut beten, dass der Herr unser Herz anstecken soll dafür. Ja, und dass dann das zusammenkommt. Ja, warum steht, sage ich mal, der Räucheraltar jetzt ausgerechnet an der Stelle? Weil wenn man jetzt Stift, wenn man den Heiligsten nimmt, hat man auf der einen Seite den Schaubrottisch gegenüberstehend den Leuchter und der Räucheraltar stand ja genau vor dem Vorhang. Und das ist ja da, muss ich mir so vorstellen, das war auf der anderen Seite des Vorhangs. Da war Gott. Und Gott ist ja immer noch auf der anderen Seite des Vorhangs. Er ist ja nicht, weil er zerrissen ist, ist der Gott ja nicht weg. Der Herr Gott ist immer noch da. Ne? Und so heißt es auch in 2. Mose 30,6. Und du sollst ihn vor den Vorhang stellen, der vor der Lade des Zeugnisses hängt und vor dem Sündedeckel, auf dem Zeugnis ist, wo ich mit dir zusammenkommen will. Das heißt, er sagt, wenn wir uns am Räuchertal stellen und da unsere Gebete ihn erreichen, dann ist er da und er will mit uns zusammenkommen. Alles weist darauf hin, dass Gott zu uns will, dass er uns erreichen will, dass er mit uns zusammen sein will. Ne? Und nur wir sollen auch zu ihm hinkommen, wir sollen ihn anbeten. Ja, und hinter der Bundeslade, hinter dem Vorhang, der ist dann die Bundeslade. Wo dann die Gesetzestafeln, aber ein Stab und ein Buch mit Manna aufbewahrt wurde in der Bundeslade. Und ja, dabei, die Bundeslade ist Gottes Thron. Es ist ein Thron, auf dem er sitzt, auf dem sitzt er heute noch. Und er sitzt da und wartet und ist bereit, mit uns zusammenzuleben. Und er will das auch hier machen. Und er will auch hier mit uns zusammen sein. Denn ich bin davon überzeugt, dass er hier jetzt mit uns ist und auch mit uns spricht und all das uns auch erklärt, was ich jetzt vielleicht so verstümmelterweise sage, Naja, er wird dem schon einen Zusammenhang geben. Und wir können uns auch nicht vor ihm verstecken. Ich könnte jetzt rausgehen, hier in den Keller runter, aber es hilft nichts. Papa ist da. Papa ist der besucht mich, der ist immer bei mir. Und wie gesagt, deswegen die Bundeslade repräsentiert eben Gott. Deswegen gehört auch Gott zu unserer Anbetungszeit. Das heißt, wir durchlaufen die Stiftshütte, wenn wir die Station der Stiftshütte mal nehmen, als Anbetungsstiftpunkte, die einzelnen, durchlaufen wir, um in seine Gegenwart zu kommen. Das Ende eines Gebetes, unser Ziel oder das Gebet und der Anbetung ist immer, direkt mit Gott zusammenzukommen, mit ihm zusammen zu sein und ihm unsere Sorgen und unsere Nöte zu zeigen, zu sagen, mit ihm zu sprechen, auf ihn zuzuhören, was er sagt zu uns sagt. Und deswegen finde ich diese Bezeichnung, dass ich diesen Raum auch als Raum der Begegnung bezeichnet habe, so schön, weil dieser Raum, das ist auch wirklich mein Herzenswunsch, ist das auch, dass dieser Raum so durchdrungen ist und dass es auch da, vielleicht mal, dieser Raum uns dient dazu, Leute zu Gott zu bringen, dass wir hier einen Thron für Gott schaffen, ihn verherrlichen und da Leute auch zu ihm bringen und wo wir auch hingehen können im Gebet und in Anbetung und in Fürbitte, was auch alles dazugehört, um, sage ich mal, da ihn zu verherrlichen. Ja. Und ja, das ist das, was wir jetzt so mit Anbetung und Stiftshütte so auf dem Herzen haben, euch mal zu sagen. Ich habe da schon oft drüber nachgedacht, aber ich habe das jetzt mal so zusammengefasst. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen verstanden. Und ich weiß, dass Gott auf uns wartet. Er sitzt immer noch auf dem Gnadenthron, der ist geduldig und er wartet auf uns. Und wie geduldig er ist, habe ich am eigenen Leibe erfahren. Er hat 50 Jahre auf mich gewartet, bis ich endlich zu ihm gefunden habe. Ich bin davon überzeugt, er war 50 Jahre lang, mein ganzes Leben war er bei mir und war immer da. Und ich habe es erst nach 50 Jahren erkannt, dass er da ist. Und das ist eine Geduld, die kommt keinem gleich. Und er sitzt hier und wartet auf uns alle. Auch wenn wir wissen, dass er da ist, er wird warten. Und er ist der geduldige Vater und er ist geduldig und ja, er wartet einfach auf uns. Und deswegen kann ich ihm nur danken, dass er so große Geduld hat, dass er seinen Sohn auf die Welt geschickt hat, damit wir Zugang zu ihm haben, dass dieser Vorhang in der Stiftshütte, der da ist, dass der zerrissen ist, dass wir nicht vor dem Vorhang stehen müssen, sondern dass wir auch da durchgehen können, direkt zu Gott und nicht auf der anderen Seite stehen bleiben müssen, so wie es die Israeliten, die Priester waren, die, wenn die da einmal im Jahr rein mussten und den erstmal voll Rauch machten, sich anbinden mussten, dass wenn sie aus Versehen mit der Herrlichkeit Gottes in Berührung kamen, dass sie starben, das brauchen wir alles nicht. Wir können einfach hingehen, wir brauchen doch nicht mal anklopfen. Normalerweise sagt man, wenn ich irgendwo hingehen will, dann muss ich anklopfen, das brauchen wir bei ihm nicht. Papa, der wartet immer, der ist jederzeit bereit, egal wann, ob morgens, abends, nachts, ob ich gerade nach Hause komme, ob ich, egal wann, wir müssen einfach nur hingehen. Und dafür bin ich ihm so dankbar und ja, damit bin ich auch am Ende.